Ihr kennt doch Hausach, ne?
Ja. Ich kenne das Heimatdorf.
Ich war sogar da.
Das ist meine Heimatstadt und Filmbezug. Dort wurde auch das legendäre Letterboxd-Meisterwerk, was bei Letterboxd ganz lange bei den besten Filmen aller Zeiten gelistet war, Mobbing der Film gedreht.
Ja.
Und ich habe einen Heimatbesuch gemacht. Ich war vor einer Woche bei mir zu Hause und ich war auch an meiner alten Schule, dem Robert-Gerwig-Gymnasium.
Shoutout.
Wo unter anderem auch der Abi-Film von mir gedreht wurde. Mhm. Ein zweites Meisterwerk, was verschwunden das ist, komischerweise. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal gezeigt habe, ist mega peinlich. Da habe ich einen Zombie gespielt.
Geil. Unter anderem. Oh, das würde ich gern sehen. Ich habe auch mal einen Zombie
gespielt. Release the Wrestle Cut.
Ja, ich habe auch mal einen Zombie gespielt.
Und es gibt
in Rocket Beans.
Es gibt auch eine Anspielung auf der Party und sowas.
Oh,
oh nice. Ja. Stark.
Und genau, da war an der Schule so eine Projektwoche und da war so ein paar Tage lang, wurde quasi das Gymnasium als Land ummodelliert. Aus dem Robert-Gerwig-Gymnasium wurde Robertanien.
Ja.
Und das war eine, oder ist eine, war eine, gibt's nicht mehr, keine Ahnung, eine konstitutionelle Monarchie.
Spannend.
Mit einem König, der gewählt wurde. Mhm. Und es gab auch ein Parteiensystem und unterschiedliche Parteien, unter anderem die Batman-Partei.
Aber wenn's, also gibt es Parteien in der konstitutionellen Monarchie? Ist das dann
doch.
Parlament? Ist das dann nicht parlamentarisch?
So ja.
Okay, gefährliches Halbwissen.
Ja. Und genau, es gab zum Beispiel die Batman-Partei. Also Batman war halt eine Abkürzung für irgendwas. Aber mein kleiner Bruder hatte auch eine Partei gemacht, die hieß Das Partei.
Das ist clever, ist echt witzig.
Und es gab sogar eine eigene Währung, den Robertaler, glaube ich, Robertaler. Mhm. Und da musste man quasi am Eingang von dem Gymnasium sein Geld umtauschen. Man musste zuerst mal ein Visum beantragen. Und da hat man quasi für 1 Euro ein Visum bekommen und durfte dann reingehen nach Robertanien, hat dann sein Geld getauscht und konnte dann durch die verschiedenen Klassenzimmer, wo jeder so ein eigenes Geschäft gemacht hat. Es gab zum Beispiel es gab ein Finanzministerium, es gab ein Wirtschaftsministerium.
Ich warte noch darauf, dass die Geschichte abdriftet.
Ist das so eskaliert?
Ist es eskaliert?
Die Welle? Steuerhinterziehung, Revolution, Krieg.
Oder Königin.
Nee, aber es gab einen Kryptoskandal.
Nein.
Es gab eine Kryptowährung, da haben Leute Geld investiert. Und dann hat einer so
einen Rugpull
gemacht, genau.
Rugpull
gemacht und hat quasi alles innerhalb von kürzester Zeit verkauft.
Er hat einen RuPaul gemacht.
Ja, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwas gehört, auch dass die Polizei gekommen ist. Ich habe das nicht ganz verstanden.
Es ist wirklich eskaliert.
Die landeseigene Polizei oder die Hauser-Polizei?
Da war ich mir auch nicht so sicher, weil mein Bruder konnte das auch nicht so richtig sagen. Aber der hatte auch in diese Kryptowährung investiert.
Der hat das ganze Familienvermögen da verschleudert.
Ja, der hat auch immer gesagt, er braucht Geld, er muss seine Familie ernähren.
Krass. Und ein Schüler ist gerade irgendwo in Russland untergetaucht und lebt zusammen mit Jan Masalek in einer WG.
Ja. Sein Sohn.
Und du warst quasi in diplomatischer Mission unterwegs.
Nee, ich war Tourist quasi.
Hast du ein Touristenvisum gehabt?
Ja, ich habe ein Visum gehabt. Hat 1 Euro gekostet.
Geil. Das wird ja richtig
zum Stempel bekommen in deinen Reisepass. Ist das EU oder nicht?
Nee, ich glaube, das ist
nicht anerkannt.
Vielleicht sind das Reichsbürger? Ich weiß
nicht. Außer voller Reichsbürger.
Darfst du, ich bin jetzt nicht überrascht. Wer war König? Das würde mich interessieren. War es dann der Rektor, die Direktorin?
Aber nee, das war ein Schüler.
Also der Schülersprecher?
Ich glaube, der hieß Mark oder sowas. Und
Masalek?
Das ist krass, der war. Ich bin dann irgendwann so ein Typ wollte an mir vorbei und der war riesig. Und das war der König, der war ein Kopf größer als ich.
Was?
Aber in der 10. Klasse oder so.
Okay.
Und der lief auch die ganze Zeit mit 2 Securities rum.
Ach geil.
Also die haben das schon.
Ich merke schon, wie er die Macht so korrumpiert hat.
Ja.
Bis die Größen wahnsinnig wird, hoffentlich
und wieder gestürzt. Wie in Das Experiment. Oder auch dem Film oder dem Buch Die Welle, wo es ja genau darum geht.
Genau.
Um so ein Thema und so ein Schülerexperiment.
Und genau, das Ganze wurde auch organisiert von einem Lehrer von meinem kleinen Bruder, der auch der CSB-Fan ist.
Ach was.
Ja. Und da habe ich mich richtig alt gefühlt, nämlich meine Mama hat gemeint, dass er jünger ist als ich. Und da habe ich gedacht so.
Fuck, Alter. Ja,
genau.
Herzlich willkommen.
Hausach-Dinge.
Hausach-Dinge. Robertanien-Dinge vielmehr.
Ja.
Tja. Ich wäre auch gerne mal hingefahren, glaube ich.
Ich hätte es auch gerne mal besichtigt.
Wollen wir auch ein Land gründen?
Ja, lass uns mal ein Land
gründen. Lass ein Land gründen in der nächsten Folge.
Oder gleich eine Sekte.
Ja.
Geil.
Das fände ich viel geil.
So eine Sex-Sekte.
Eine Sex-Sekte?
Oh Gott. Nur mit uns rein.
Was? Wir ziehen nach Berlin und das CSB Christliche Sekte Berlin.
Aber wir könnten auch nach Bonn. Das ist
Bonn in Ruhe. Das ist ein bisschen näher. Liegt Bonn auch. Berlin ist größer. Also weißt du, direkt neben Scientology, bam, hingelatzt.
Auf jeden Fall. Geil. Ja, herzlich willkommen zu Cinema Strikes Back, dem Podcast, in dem wir eigentlich über Filme und Serien sprechen. Und Comics hin und wieder und Filme und Serien und Comics.
Und über Länder
anscheinend. Du hast gesagt, du warst auf dem Apple Tree Festival jetzt hier.
Ja, ich habe viel gemacht.
Du warst doch nur eine Woche oder so im Urlaub.
Ja, ich war zuerst zu Hause, dann war ich in Freiburg auf einem Festival, dann war ich kurz wieder hier in Köln und dann war ich auf einem anderen
Festival. What a life. Ich frag mich eh mal Jonas Schedule so, ich habe 20 Bücher gelesen, 300 Filme gesehen und noch gearbeitet und dann war ich auf 5 Festivals. Und das waren erst 3 Stunden meines Tag.
Ich habe aber 5 neue Bücher gekauft.
Ja, und weißt du, was ihn unterscheidet von uns, Marius? Ja? Er hat wahrscheinlich keine Social Media oder Handysucht im Allgemeinen.
Ich habe so eine Sperre, die ich. Also, ich habe so 10 Minuten Insta und Reddit pro Tag.
10?
Ja. Ach, ja, das überschreite ich dann auch immer wieder. Aber ich muss halt aktiv dann quasi, okay, jetzt noch mal 5 Minuten mehr, dass das halt so nervt.
Ich hatte das auch.
Aber ich habe so einen Code, den gebe ich einfach weiter.
Ich hatte das auch. Aber mein Suchtverhalten ist halt so krass bei allen Dingen, die ich so habe.
Dass du 10 Handys gekauft hast.
Ich weiß noch, als Kind habe ich immer so ein Medikament namens Stop auf die Fingernägel geschmiert bekommen. Damit ich nicht an den Fingernägeln kaue, weil ich das schon immer gemacht habe.
Gekaut? Weil ich habe geknibbelt.
Ja, ich gekaut. Tut mir leid. Das ist eklig. Ich weiß. Tut mir
guck
leid.
Mal, Leute, du könntest an meinen kauen und nicht knibbeln.
Aber nicht, dass er noch Stop drauf hat.
Genau, und das Problem ist, ich habe dann irgendwann dieses Zeug drauf mitbekommen und ich habe einfach drauf geschissen. Es war widerwärtig.
Aber es ist wie Mate. Irgendwann hat es dann geschmeckt.
Ja, genau. Und irgendwann habe ich das Zeug direkt aus der Flasche getrunken.
Leider süchtig machend.
Ja, also ne, ich bin da leider sehr anfällig für so Suchtsachen.
Sind ja dafür gemacht, ne?
Ja, apropos, ich war auf der Brettspielmesse und habe auch wieder halt 3 fette Spiele gekauft. Ich wollte nur da auch mal sagen, es kommt ein neues Star Wars Brettspiel raus, das vielleicht für die Leute da draußen genau das Richtige ist, nämlich Battle of Hoth, wo man zu zweit, ich glaube, es geht auch zu viert, aber ich denke, es ist am besten zu zweit. Star Wars Episode 5, die Schlacht auf Hoth, auf dem neuen Geheimplaneten der Rebellen, dem Stützpunkt, dass man den Kampf dann nachspielen kann. Das dauert halt, das geht irgendwie ganz schnell. Es geht 30 Minuten und
nur 30
Minuten? Es geht wirklich nur 30 Minuten. Es ist super rasant, aber es sieht nach viel länger und viel geiler aus. Und ich glaube, das ist auch regeltechnisch nicht so krass. Also, das nur so als Tipp. Es kommt auch ein neues Herr der Ringe-Brettspiel raus, was halt sehr viel substanzieller ist, was sehr viel mehr Fleisch hat. Aber wollte ich nur mal gesagt haben. War aber cool. Hat Spaß gemacht. Ich frage mich immer, ob Leute mal abschalten, wenn ich über Brettspiele spreche. Aber mir ist das egal.
Wahrscheinlich gehen immer die Kurve so runter.
Also, wenn sie durchgehalten haben, dass du an meinen Fingernägeln kaust, dann dann wird sie gar nichts mehr abschrecken.
Ich kann nicht kommen, dass das ein Brettspiel wird. Wer die meisten Nägel gesammelt hat, gewinnt. Oh Gott,
ist das eklig. Und es heißt Stop.
Ja.
Stop the Nail Game.
Boah, lass das einfach ab. Intro.
Okay.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, normalerweise sprechen wir hier über Filme der Woche und das machen wir heute auch. Wir sprechen wahrscheinlich auch noch über den schlechtesten Film, der vielleicht je gedreht wurde, über ein paar Filme, die wir gesehen haben und wir haben noch ich habe eine Sprachi mitgebracht. Und wir starten direkt mit dem Start der Woche. Für uns zumindest und einem Film, den Jonas und ich gestern gesehen haben.
Genau.
Und wir haben uns noch relativ bedeckt behalten, aber ich glaube, eines kann man sagen. Ich glaube, wir beide fanden den ganz gut, ne?
Ja, ich habe jetzt auch noch mal eine Nacht drüber geschlafen und ist gereift in meinem Kopf.
Hattest du Albträume?
Ich hatte keine Albträume. Aber.
Dann kann er ja gar nicht so gut gewesen sein.
Doch. Nee, ich habe noch mal viel drüber nachgedacht. Und das ist auch so ein Film, der sich dazu eignet, abzuschweifen und stundenlang darüber zu philosophieren.
Ja.
Und es ist ein Horrorfilm. Ja,
eben, das verpackt als Horror-Thriller, ne?
Ja.
Das macht den so geil.
Wobei, ist auch Comedy mit dabei. Ist ein wilder Genre-Mix. Aber um welchen Film geht's denn überhaupt?
Weapons, also Waffen auf Englisch. Der hat auch auf Deutsch mal wieder so einen Untertitel bekommen, aber könnte schlimmer sein. Die Stunde des Verschwindens. Also Weapons, die Stunde des Verschwindens.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht genau, warum die Stunde. Aber egal, es geht
auch. Warum nicht Weapons Boom Boom?
Bang Bang? Ja, Bang Bang wäre es einfach.
Weapons Bang Bang. Wir sind in der US-amerikanischen Kleinstadt Maybrook. Es ist ein Film von dem bekannten Produktionsstudio A24, die ja bekannt sind für leicht wenn normalerweise eher anspruchsvollere Horrorfilme für den so
Elevated Horror.
Ganz genau, dieses geflügelte Wort. Ja, wir befinden uns in der Kleinstadt Maybrook und eines Tages um 2.17 Uhr in der Nacht, exakt in derselben Sekunde, verschwinden 17 Kinder spurlos. Also, die stehen auf und rennen einfach aus der Haustür und haben so einen weirden Lauf, indem sie so ein bisschen rennen wie Naruto.
Ja, so Naruto-Run.
Mit
die Hände so leicht an der Seite.
Up to Area 51.
Genau, up to Area 51. Und das Besondere ist, die Kinder verbindet etwas. Sie alle gehen in dieselbe Klasse der Grundschule. Sehr spannend. Und natürlich behaupten die Eltern direkt, dass die Lehrerin dieser Klasse etwas damit zu tun haben muss. Ich meine, sie ist eben die einzige Person, die all diese Kinder vereint. Und es gibt noch eine Besonderheit in diesem Fall, nämlich dass ein Junge, Alex Lilly, ist noch da. Also die gesamte Klasse ist verschwunden, bis auf einen Jungen. Und hier verfolgen wir das Ganze aus der Sicht der Lehrerin zunächst. Und ja, das ist ein sehr besonderer Film, auch besonders strukturiert, weil wir in verschiedenen Kapiteln die verschiedenen Perspektiven der verschiedensten Figuren mitbekommen. Und die überschneiden einander. Magnolia war ja auch seinerzeit in den 90ern so ähnlich. Oder da gibt es ja verschiedene Filme, die halt immer wieder die Perspektive wechseln. Ja. Bad Times at the El Royale zum Beispiel, erinnere ich mich gerade.
Ja, gerade wo du auch Magnolia gesagt hast, das war eine der großen Inspirationen von dem Regisseur Zach Greger, das hat er auch gesagt.
Ja.
Auch sein Kameramann hat sich sehr oft auf den Film bezogen. Ich muss den auch nochmal angucken. Es ist schon echt lange her, dass ich den gesehen habe.
Ja.
Aber ich habe den auch noch als sehr, sehr gut in Erinnerung.
Ja. Hat der, hat nicht Danny DeVito da auch drin Regie geführt, wenn ich mich nicht irre?
Nee, ist PTA.
Ist es ein PTA-Film?
Es ist Paul Thomas Anderson.
Ach so, krass, dann habe ich das falsch im Gedächtnis genommen. 1990, ich habe nochmal nachgeguckt. Ja, er ist auch knapp über 3 Stunden lang mit Julianne Moore. Ja, ich muss den auf jeden Fall auch nochmal nachholen. Aber ja, lass mal zurück zu Weapons, wo du gerade über den Kameramann gesprochen hast. Also, es ist ein Film, der zuweilen recht witzig sein kann, aber auch extrem düster ist, teilweise auch unheimlich brutal und hart.
Der ist also stellenweise auch extrem witzig und dann extrem brutal und dann bleibt dir so das Lachen im Halse stecken.
Eine gute Kombi eigentlich.
Also gibt es so eine Szene in der Küche mit einer Wasserschüssel und die ist schon sehr witzig, so wie der Aufbau ist, aber so der Outcome ist herzzerbrechend.
Es ist oft auch, ich weiß nicht, also gerade weil Horror ja so der Schrecken in so einem abgesteckten, sicheren Rahmen ist, muss ich manchmal, wenn ich eine Szene wirklich, wenn die Nervenkitzel erzeugt, muss ich manchmal lachen, weil es mich so entwaffnet, weil ich das einfach so genieße. Und hier hatte ich das tatsächlich häufiger.
Okay.
Ich hatte das zuletzt in dem Ausmaß bei Hereditary. Und ihr wisst, ich liebe Hereditary, deswegen ist das ja auch ein ganz großes Lob. Aber es ist auch allein in dieser Bildsprache. Also die Wege, die gefunden wurden, um Dinge zu erzählen. Beispielsweise geht es irgendwann, ein Junge sitzt, ich will jetzt auch nichts spoilern, ein Junge sitzt in seinem Bett, liest spätabends noch in einem Buch mit einer Taschenlampe und hat so ein bisschen Angst vor der Ankunft eines Gastes.
Ja.
Und man sieht das nicht, indem man da irgendwie einfach auf der Tonebene das irgendwie erzählt. Man sieht, wie er auf die Decke guckt. Man sieht die Decke und man sieht so den von den Scheinwerfern, die draußen vors Auto fahren, so die Schatten verschwinden. Und das ist einfach so ein extrem cleverer Shot, diese Ankunft anzuzeigen und wirft mich gleichzeitig so in meine Kindheit zurück. Auch wenn ich nie in so einem Haus gewohnt habe, aber trotzdem so, man kann sich so sehr gut damit identifizieren. Und es ist, immer wieder wurden in diesem Film diese Wege gefunden, etwas zu erzählen. Das fand ich so extrem clever. Sehr viele Steadicam-Shots. Also Steadicams ist dieses Ding, dass der Kameramann sich irgendwie vorne dran schnallt und dann so in alle Richtungen die Kamera bewegen kann.
Eine sehr dynamische
Smooth Fahrt.
Genau, Kamerabewegung. Du musst auch nicht schneiden. Du kannst alles aus allen Winkeln zeigen.
Hat aber auch einen recht eigenen Look, wie ich finde. Und ich persönlich liebe Steadicam-Shots, weil auch, also Stanley Kubrick hat das mit Shining quasi populär gemacht, diese Technik. Und es erinnert mich dadurch auch sehr an Shining. Einfach so in der Art und Weise, wie die Kamera arbeitet.
Und mit einer Szene, die auf jeden Fall eine Liebeserklärung ist an Shining.
Ja, willst du mir ein Stichwort nennen?
Türe.
Tür, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Also ich finde auch diese Struktur geil, weil es halt nicht immer chronologisch erzählt ist.
Und du hast das ja auch bei Horrorfilmen fast nie so. Die sind ja immer relativ straight.
Ja, das stimmt. Und hier verliert man aber auch nie den Überblick. Also das mache ich auch
nicht.
Also obwohl das so sehr hin und her springt in den Perspektiven und auch zeitlich springt, weißt du immer ganz genau, wo du verortet bist und was gerade passiert und was wann passiert. Und das ist einfach ein Zeichen für mich, dass dieses Drehbuch so gut geschrieben ist.
Ja, weil das Ding ist ja auch, dass man denkt ja, dass wenn du jetzt diese Geschichte in 6 Kapiteln mit 6 unterschiedlichen Figuren erzählst, dass das in so ein Korsett gepresst wird. Ne? Dass es einfach so, wir haben jetzt die Idee, wir setzen das so um. Aber wie organisch das dann umgesetzt wurde, das hat mich richtig beeindruckt.
Es ist ja auch ein sogenanntes Spec-Script gewesen. Ein Spec-Script ist ein Skript, also ein Drehbuch, das nicht auf Auftrag oder mit einem Studio oder mit einem Geldgeber bereits geschrieben wurde, sondern einfach geschrieben wird und dann so auf den Markt geworfen wird und dann ein Käufer gesucht wird. Und dieses Drehbuch war wirklich sehr heiß gehandelt.
Ja.
Und da gab es viele, also es hätte Jordan Peele auch fast für sich entscheiden können. Er wollte es unbedingt mit seiner Produktionsfirma produzieren.
Netflix, New Line Cinema, TriStar Pictures und Universal Pictures.
Ja.
Ich habe auch ein paar Zahlen mitgebracht, hast du die auch?
Nee.
Zach Greger hat 10 Millionen bekommen
als
Drehbuchautor, Regisseur und Produzent. Und New Line hat sich dann die Rechte gesichert für 38 Millionen, weil Zach Greger gemeint hat, dass New Line so einen besseren Track Record hat, was Horrorfilme angeht, im Vergleich zu Netflix oder so.
Also das zeigt ja nur, wie gut dieses Drehbuch auch ist. Und das kann ich jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, auch nur unterschreiben.
Wie kommt es zu dem Titel?
Boah, das ist auch so. Das fand ich auch. Ich habe mich auch so die erste halbe Stunde gefragt, warum heißt dieser Film eigentlich Weapons? Aber es wird dann immer mehr entschlüsselt, warum er so heißen könnte. Aber es gibt sehr viele Interpretationsmöglichkeiten.
Genau.
Und das allein schon deshalb liebe ich den Titel.
Ja, das zeichnet diesen Film auch so ein bisschen aus. Man kann den auch einfach nur als Horrorfilm gucken. Also da spielt dann sehr viel so der sogenannte Folk-Horror mit rein. Potenziell übernatürlichem, ich sage bewusst potenziell. Man kann da allerdings auch sehr viel, finde ich persönlich, US-amerikanische Politik reinlesen. Weil der so diese einfach so viele auch, also nicht so viele, aber einige offene Fragen zulässt, wie ich finde. Es geht auch im ganz weitergefassten Sinne irgendwie um Kontroll und Kontrollverlust. Du kannst aber, wenn du über eine Klasse sprichst mit einem Jungen, der vielleicht aus einem schwierigen Elternhaus kommt oder vielleicht eine schwierige Familiengeschichte hat und dann aber die ganze Klasse verschwindet. Ich finde, da kannst du auch so das Thema Amoklauf mit reinlesen.
Dieses Bild, wie dieser Junge allein in dieser Klasse sitzt.
Ich meine, absolut.
Das hat erweckt ja so Bilder im Kopf wie der Amoklauf von Uvalde, wo er auch in der Grundschule Kinder getötet
hat
vom Amokläufer.
Und für mich ist das so ein bisschen auch ein Stück weit so die Entstigmatisierung, sich mit der Mental Health von solchen Tätern auch auseinanderzusetzen. Und das finde ich halt so unglaublich stark an diesem Film. Man muss es aber auch nicht so lesen. Das ist eine komplett freie Interpretation von mir, weil es der Film so definitiv nicht also erzählt.
Es hat auch so teilweise so klassische Märchenanleihen oder so düstere Sachen wie Gebrüder Grimm so oder Rattenfänger von Hameln. Ich meine, da verschwinden ja auch Kinder.
Ja. Und so ein Stück weit ist es auch so ein bisschen so eine Rachefantasie ob der amerikanischen Zustände aktuell mit diesem Kulturkrieg, der ja sehr laut ausgetragen wird und sehr brisant ist zwischen einer Rechten und einer Linken, wie auch immer man das definieren möchte. Und das kann man auch, finde ich, so als einen Kommentar und so einen Befreiungsschlag lesen, ohne dass dieser Film in irgendeiner Form bewusst Stellung bezieht oder so. Das liegt einfach daran, weil der eben so vielschichtig lesbar ist und so einfach so in so tief in die Themen reingeht. Ja.
Und ich finde auch, selbst wenn man den nur als Horrorfilm sieht, ist das ein großartiger Film. Und
absolut.
Dadurch, dass du halt so viel noch reininterpretieren kannst, das macht den noch reichhaltiger.
Und das Geile ist auch, also du hast halt auch so starke Figuren wie, also wir haben noch gar nicht über die Leute gesprochen, die da mitspielen. Also du hast Josh Brolin als trauernden Vater oder beziehungsweise verzweifelten Vater.
Der übrigens zuerst von Pedro Pascal gespielt werden sollte.
Ja, ich bin allerdings extrem froh, dass es Josh Brolin ist, weil Josh Brolin perfekt in die Rolle passt und ich mag Josh Brolin auch sehr gerne. Und der erinnert sehr an Hugh Jackman aus Prisoner. Und diese gesamte Grundsituation. Dann spielt Julia Garner spielt die Hauptrolle, diese Lehrerin Justine.
Ja.
Und ich finde Justine auch das ist eine so unglaublich starke, mitreißende Figur. Also sie hat, sie spielt so eine Lehrerin, die immer wieder Probleme hat, weil sie nicht in der Lage ist, Grenzen einzuhalten. Mhm. Und sie hat auch so einen Hang zum Alkoholismus oder vielleicht auch nicht nur einen Hang, sondern ist straight up Alkoholikerin. Ist allerdings auch öfter mal zu nah an den Schülern, also umarmt weinende Kinder oder fährt auch einen Jungen mal nach Hause und so weiter, was halt da in ihrer Schule nicht gerne gesehen ist, weil es als einen Mangel an Professionalität geht.
Ja.
Und
andererseits lebt sie halt auch für den Job und hat so eine richtige Leidenschaft
dafür. Genau, man kann aber es ist halt trotzdem eine vielschichtige Figur, weil du ihr auch vieles vorwerfen kannst. Und ich finde aber diese Figur so extrem stark in jeglicher Hinsicht auch gespielt, weil man so ihr Inneres, also sie ist halt komplett gerade in dieser gesamten Kleinstadt verhasst, weil sie als Täterin bereits gehandelt wird.
Ja.
Obwohl sie nichts mit dem Verschwinden der Kinder zu tun hat. Das kann man jetzt schon spoilern, darum geht's auch. Das ist auch ein wesentlicher Punkt in der Handlung. Das wird auch von Anfang an klar gemacht, sie war es nicht. Und ich finde dieses Schauspiel von Julia Garner, also fast schon, also es ist preisverdächtig. Also ich fand sie so stark in diesem Film.
Mir ist sie zum ersten Mal aufgefallen. Ich glaube, das war auch so ihre große Breakout-Rolle in der Serie Ozark von Netflix. Die habe ich bisher aber noch nicht fertig geschaut, weil die letzte Jason Staffel Bateman. Schrecklich sein soll. Ja, aber da ist sie großartig. Und die hat jetzt vor kurzem
Silver Surfer
gespielt, ja.
Ja, absolut. Ja, und dieser Film hat halt einfach so einen Vibe wie Longlegs, finde ich. Also ich finde, es gibt sehr große Parallelen zum Film Longlegs von Oz Perkins. Das war halt so ein Horrorfilm, der extrem gehypt war. Der hatte dieses geniale Marketing, weil Nicolas Cage den Bösewicht spielt und Longlegs. Und im Marketing wurde immer sein Gesicht rausgehalten. Aber die Figur wurde trotzdem gezeigt, immer wieder bis zum Hals oder bis zum Kinn oder so. Ja. Und du hast die Stimme gehört und das ist halt Nicolas Cage. Und dieses Marketing von Longlegs war genial. Ich persönlich finde, ich weiß nicht, ob ihr Longlegs gesehen habt.
Ja. Leider noch nicht.
Ja. Ich finde den Film halt nicht gut.
Ich auch nicht. Also ich muss Mittelmaß. Also der hat ich weiß, was du meinst mit dieser Stimmung.
Ja.
Gerade am Anfang,
dieses
so ein bisschen auch so ein bisschen lynchige, so dieses, das ist alles nicht ganz richtig, was hier abläuft, aber schon real. Und hat so einen Sog, aber dann verliert sich halt Longlegs in so einen
Albernheit. Und ich finde den gerade in der ersten Hälfte auch, also Longlegs, finde ich unheimlich stark. Nur finde ich, dass er mit seiner Handlung da in so Wege einschlägt, die ich persönlich so gar nicht abfeiern konnte. Ja. Und sehr enttäuschend fand, gerade im Ende. Und ich finde, Weapons ist, wenn Longlegs geil gewesen wäre.
Okay.
Der hat auch so sehr Hitchcock-eske Suspense-Spannungsmomente. Mhm. So vieles geschieht dann außerhalb des Bildes zum Beispiel und wird nur angedeutet, was halt auch so wunderbar zu diesem Verschwinden der Kinder passt, zum Verschwinden der Kinder. Oder auch die Musik hat mich sehr an so Hitchcock-Filme erinnert. Die ist saustark, die Musik. Und da habe ich auch wieder gemerkt, wie wichtig die Musik in so einem düsteren Horrorfilm ist. Und also auch, dass der Film einfach die ganze Zeit Wege einsteckt, die man, glaube ich, so gar nicht auf dem Zettel hat. Mhm. Es passiert ständig irgendwas. Also es wird auch im Film, wie oft What the Fuck gerufen wird von Figuren, aber teilweise auch im Publikum und teilweise, wie oft ich auch What the Fuck dachte. Es ist einfach ein bockstarker Film, wenn man nicht auf so 0815 Blumhouse-Horror steht.
Ja. Würdet ihr sagen, der würde es in eure Top 10 dieses Jahr schaffen?
Ja, safe. Also ich bin bei Top 3.
Okay,
ich krass. Der ist ganz weit oben. Ich will ihn auch noch mal sehen.
Ja, also ich glaube, ich habe jetzt in den letzten 2-3 Wochen sehr viele gute Horrorfilme gesehen von diesem Jahr.
Genau.
Zum Beispiel Bring Her Back fand ich sehr gut. Together habe ich gesehen, fand ich mega stark. Und Weapons ist bisher mein Lieblingshorrorfilm dieses Jahr.
Ist wirklich gut.
Das hört sich nämlich echt an, als wenn dieses Jahr so ein richtig gutes Horrorfilmjahr wäre.
Das Jahr des Horrors.
Absolut. Genau. Nächste Woche startet ja auch noch das Kanu des Manitou.
Der deutsche Horrorfilm ist zurück.
Und der Regisseur hat ja auch Companion und Barbarian gemacht.
Oh, Companion war großartig.
Die habe ich tatsächlich, also Companion habe ich vor kurzem erst gesehen. Mhm. Da war ich gar nicht so bei euch. Ich glaube, du und Lenny und Xenia fanden den ja großartig.
Ja.
Ich fand den gut, aber mich hat er jetzt nicht so gecatcht. Aber hast du auch Barbarian gesehen?
Nee, ich glaube nicht, nee.
Barbarian, die erste Hälfte dieses Films ist so extrem gut. Und dann verliert er sich leider so ein bisschen.
Wie Longlegs.
Ja.
Wie ich finde.
Ja.
Naja.
Aber hat er vielleicht, Zach Gregor hat dazugelernt. Und ich wollte dazu noch sagen: eine Figur hast du auch noch nicht erwähnt, Paul, der von Alden Ehrenreich gespielt wird.
Ja.
Und man sieht Alden Ehrenreich mal wieder auch in einer richtig guten Rolle.
Ja, und Polizeigewalt spielt halt auch wieder eine Rolle in diesem Film, ohne aber auch irgendwie zu plump zu sein. Und das finde ich halt so stark an diesem Film. Es werden so vielschichtige Momente geschaffen, die sich so realitätsnah anfühlen und dann aber auch immer wieder in dieses skurrile, absurde und dann auch ins wirklich Erschreckende gezogen werden. Das ist so stark.
Das ist so eine All-American-Story, so ein bisschen
American Nightmare. Ja, definitiv. So eine amerikanische Kleinstadt, wie du dir sie vorstellst.
Wie Derry.
Ja. Ja, genau.
Ja, also das ist von daher.
Und was ich auch richtig geil fand, es werden ja, glaube ich, es gibt insgesamt 6 Figuren, aus deren Perspektive du die Geschichte erzählt bekommst. Und so mit ein paar Figuren rechnest du gar nicht.
Mhm.
Als diese eine Figur vorkommt und es der geschnitten wird, habe ich gedacht, so, geil.
Absolut.
Das hat diesen Film noch mal so viel besser gemacht, weil du damit überhaupt nicht rechnest und das so spannend ist, den Strang zu verfolgen.
Okay. Absolut. Und dieses Gefühl, das ich auch nach dem Kinobesuch hatte, ist so ein bisschen wie bei mir nach Parasite, als ich Parasite zum ersten Mal gesehen habe. Da bin ich auch aus dem Kino raus und dachte mir, boah, war das ein guter, runder Film.
Und in dem Film geht es ja auch um Parasiten. Da geht es ganz viel um Parasiten.
Mhm. Absolut. Und deswegen, sehr spannend. Weapons. Ja. Ganz große Empfehlung von 2/5 des CSB-Host-Teams.
Ja, also 2/5 des CSB-Host-Teams und 100% von allen Leuten des CSB-Host-Teams, die es gesehen haben.
Absolut.
Ja.
Ich weiß zwar nicht, was CBB ist, aber gut.
CBB. Also, Rotten CSB sagt 100%.
Ja. Und übrigens, Zach Cragger ist auch die Person, die die beiden Andersons zusammenführen wird.
Inwiefern?
Er hat ja sich bei Paul Thomas Anderson von Magnolia inspirieren lassen.
Ja.
Und er wird nächstes Jahr das Reboot von Resident Evil
in den Kinos bringen. Geil. Wird er wirklich?
Von Paul W.S. Anderson, ja.
Krass.
Ja.
Krass. Okay. Boah, das war der filmnerdigste Joke, den du je gemacht hast übrigens.
Ja.
Gehen wir mal von einem Extrem ins andere. Du hast einen Film im Streaming gesehen, der aktuell in aller Munde ist.
Wer nicht ins Kino gehen möchte, kann sich jetzt eine, keine Ahnung, wievielte Neuverfilmung von einem Klassik von H.G. Wells angucken. Nämlich War of the Worlds auf Amazon. Und alle haben ihn anscheinend geguckt, ich auch.
Mhm.
Und es hat nur diesen Film gebraucht, um uns alle zu vereinen, habe ich das Gefühl.
Ja.
Jeder hasst diesen Film. Und ich sage, zu Recht.
Ich glaube, es ist auf Letterboxd oder so einer der schlecht bewertetsten Filme aller Zeiten.
1, noch was hat
1,2.
Auf IMDb ist er bei 3 noch was, was schon ziemlich hochgelaufen ist, glaube ich. Auf Amazon.
Was trotzdem eine miserable
Bewertung. Ich glaube, auf Amazon, da gibt es ja auch so eine Wertung, hat 1,7 von 5.
Ich habe nur eine Szene. Also, das ist ja eigentlich, Krieg der Welten ist ja eigentlich diese große epische Geschichte von der Alien-Invasion, die aber dann aufgrund der natürlichen Zustände, die auf der Erde herrschen,
Bakterien
zurückgeschlagen werden kann. auf jeden Fall ist der Film aber weirderweise, spielt der nur am Computer?
Mehr oder weniger. Also,
was?
Dieser Film ist entstanden mitten in der Pandemie so ein bisschen. Da ging die Produktion los.
Das ist ein Lockdown-Film.
Und es ist irgendwie ein Lockdown-Film. Es gab ja auch wirklich in den letzten Jahren, gab es ja Filme, die das versucht haben, so, wir sitzen alle zu Hause, was können wir machen? Es gab ja einige Werke, die das auch umgesetzt haben.
Ey,
so.
Bo Burnham's Inside ist fantastisch.
Jetzt haben wir halt 2025 und es wirkt so aus der Zeit gefallen und so weird, weil irgendwie dieser Zeitgeist des Lockdowns ist irgendwie gefühlt schon weg. Also, worum geht's? Es geht um Ice Cube. Der spielt einen Typen, der für die Regierung arbeitet. Und zwar ist der Typ so, ja, das Auge der US-Regierung. Er sitzt in seinem Überwachungsraum, im Stremgeheimen, was auch immer, Regierungsraum. Und er ist nicht das Pentagon. Und er hat Zugriff auf alle Überwachungskameras, alle Drohnen und kann sich überall einloggen. Und er wird halt direkt unsympathisch gemacht, weil er beobachtet halt auch seine Kinder, also seine schwangere
Tochter.
So, weißt du, sie ist schwanger und er mag so seinen zukünftigen Schwiegersohn nicht. Und sie ist halt schwanger und dann zappt er sich so in die Überwachungskamera des Foodstores, wo sie gerade reingehen, und sagt, hey, isst doch, und dann ruft er sie an, hey, isst doch nicht so ungesunde Sachen. Und dann guckt er so, in deinem Kühlschrank, ich sehe, du hast auch nicht genug Blabla gegessen. So, hast du meinen Kühlschrank gehackt, Dad? Ja. Und sein Sohn auch so, du bist faul und Blabla. Und er ist ein richtiges Arschloch.
Mhm.
Und und der ganze Film basiert halt darauf, dass er die ganze Zeit an seinem Rechner sitzt und es werden halt so, geht Teams an. Dann hat er eine Besprechung mit der US-Regierung, mit dem einem Vertreter des Präsidenten. Dann mit einer Frau von der NASA, die gespielt wird von Eva Longoria tatsächlich.
Und die merken so, okay, hier kommt
so eine Alien. Genau, und auf einmal kommt halt diese Alien-Attacke und Zum Glück läuft das Internet weiter.
Wie willst du das machen, ohne die Aliens zu zeigen?
Du zeigst sie. Also du hast ja halt die ganze Zeit Leute am Handy hängen, die dann so, oh, guck hier, guck da, bla bla. Und es läuft doch immer so ein Stream, CNN da,
okay.
Fox News hier. Schöner Moment von Fox News, so ein Reporter ist so weggebombt von was drüben. Und es ist, und ja, es ist halt diese klassische Story von War of the Worlds.
Ja.
Alien-Invasion. Und diese Meteoriten fallen runter und erstmal weiß keiner, was das ist. Es sind aber richtig viele und dann kommen halt diese riesigen Tripods daraus, wie in jedem Verfilmung
von
War of the Worlds. Ja.
Eigentlich finde ich, ich traue mich das kaum zu sagen, aber eigentlich finde ich diese Idee gar nicht so verkehrt, eine Alien-Invasion nur über den Computer und Bildschirme zu erklären. Und dann halt auch mal den wie du sagst, CNN-Stream drin zu haben, dann da ein Video-Chat, hier das und so weiter und so fort. Ich glaube, es wäre möglich aus über diesen
Weg. Aber es ist so strunzdumm tatsächlich, weil, also das kann man auch wegspoilern, weil es steht auch überall, weil es so doof ist. Was
ist kein Spoiler.
Nee, nicht wirklich. Also was möchten die Aliens auf der Erde? Normalerweise geht es ja immer so Ressourcen ausbeuten. Ne? Sie wollen die Stoffe, die in der Erde sind, irgendwas haben. Was wollen sie jetzt haben? Unsere Daten.
Unsere Daten?
Sie zapfen die Serverzentren der Welt an und saugen die Daten aus, weil sie so, die eigentlichen Alien sind so ganz kleine, käferartige und die sind ein Hybrid aus Maschine und organischem Wesen und die, sie brauchen Informationen. Sie saugen Server wirklich de facto leer. Und das Schlimme ist, es ist ein Amazon-Film. Also läuft ja auf Amazon Prime.
Ich hab eine Szene gesehen.
Der Schwiegersohn, von dem ich eben schon gesprochen habe, ist Amazon-Lieferfahrer. Und er wird auch die ganze Zeit in seiner Uniform gezeigt und er rettet den Tag mit einer Amazon-Lieferdrohne, denn Amazon Direct hier super
USB-Stick
mit dem Mittelpunkt, genau.
Ich hab die Szene gesehen. Und aber der Junge sagt ja noch, damit das funktioniert, Jonas, verlassen
wir
die Geister. Der Junge sagt noch, du musst aber eine Bestellung eingeben. Ja. Und man sieht halt live, wie Ice Cube, also nicht live, aber man sieht, wie Ice Cube dann auf Amazon.com geht und dann nach dem USB-Stick sucht und dann halt ein bisschen scrollt und dann einen auspickt und dann ordert.
Also,
und dann sagt Ice Cube noch sowas wie, oh, das war ja einfach.
Es ist halt richtig dumm.
Sketch. Ja, das ist
er wird halt dann irgendwann, sein Gebäude ist halt abgeriegelt und er muss halt, wie in den Independence, da haben sie die Idee ja auch gemacht, sie killen die halt mit einem Virus. Erst laden sie ein normales Computervirus hoch, das funktioniert nicht, weil die ja so hybrid zwischen organisch sind, aber zum Glück ist seine Tochter ja Biologin, die wiederum selber an der Krebsforschung ist, wo DNA so programmiert wird, dass das halt Krebszellen tötet. Boah. Sie kombinieren diesen Virus und schleusen ein. Das Ding ist, in einem Regierungsgebäude, Dad, hast du keinen USB-Stick? Das ist ein Regierungsgebäude, die sind hier streng verboten. Ich brauche einen USB-Stick. Und dann kommt dieser Dude, ich bin ausgebildet worden letzte Woche im Drohnenflug.
Ich habe das Gefühl, dass ich dümmer werde, um mit von dem Film
zu sein. Und das Schlimme ist, also du siehst halt auch, du siehst halt immer diese Szenen von CNN, von den ganzen Sachen und wie Leute da rumlaufen. Und du siehst halt auch diese Tripods und sowas. Und wie Sachen zerstört werden, ist alles da. Und es ist so furchtbar hässlich. Es sieht so furchtbar schlecht aus. Das CGI ist abgrundtief dumm. Mhm. Und es möchte so modern sein. Also die Tochter von Ice Cube verletzt sich irgendwann auf der Straße und er hackt sich in alle Kameras ein und mit dem Telefon. Und er muss sie ins Krankenhaus bringen. Wisst ihr, wie er es macht? Er hackt einen Tesla.
Okay.
Öffnet diesen Tesla, sie steigt ein. Autopilot zum Krankenhaus. Ab geht's. Und dieser Tesla schafft es, durch eine zerbombte Stadt zu cruisen. Mhm. Und so, ja, wer schon mal so Tesla-Fails gesehen hat, weiß, okay, vielleicht braucht er auch heile Straßen. Er schafft's aber, der Tesla. Und es möchte so Tech-Porn sein. Und das ist so pathetisch teilweise, weil dann, also diese Aliens greifen an und instant sagt die USA, wir müssen uns mit allen vereinigen. Und da kommt auch die ganze Zeit so die Nachrichtensprecher dokumentieren, also dieses Show Don't Tell. Im Prinzip wird gekickt. Die ganze Zeit kommt so ein Nachrichtensprecher und jetzt müssen die Streitkräfte eingreifen. Da kommen sie und da kommt die Unterstützung. Und alle Regierungen der Welt arbeiten zusammen. Und dann kommt dieser pathetische Satz des US-Präsidenten: This is a war of the worlds.
Das ist ein Krieg.
Es ist so pathetisch, hässlich, scheiße. Und ich musste unfreiwillig oft lachen bei diesem Film. Mhm. Und vor allem war Ice Cube sitzt halt da und er wird von Anfang an so als ein Arschloch dargestellt. Am Ende soll er halt ein guter Dad sein. Und dann schreibt er seinen Kindern noch über Google Mail so einen Abschiedsbrief. Er könnte sterben, so, it's hard to be a parent. Und oh, es ist so kitschig. Und er reagiert halt dann so auf Sachen. Also er sieht halt an seinem Bildschirm so, oh, jemand mit dem Handy wird weggecrashed. Das Handy liegt noch am Boden. Und dann lebt die Person noch. Und Ice Cube kann diese Emotion nicht darstellen. So, oh, oh mein Gott. Und dann springt er manchmal von seinem Stuhl auf. Und oh, es ist so.
Ja. Aber die große Frage ist, kann man den Film anschauen?
Ist das also, so nee, schlecht, dass er wieder
ja,
so ist?
Also wenn Alpe und ich den jetzt zusammen angucken.
Zusammen,
ist,
ja.
Ist das sowas wie
es ist ein,
wie Jonas Sarkis. Jonas Sarkis.
Ich hab den Filmtitel vergessen.
In the Lost
Lands. In the Lost Lands, ja.
Ey, den kann man wirklich wunderbar zusammen gucken, glaube ich, für so einen Rage-Watch. Mhm. Und wirklich Spaß haben an der Dummheit dieses Films.
Okay.
Und ich suche ja wirklich aus vielen Filmen noch so, ey, gibt's irgendwo noch eine Message? Gibt's irgendwo noch was? Oder so, jemand hat einen Film gedreht und es ist ja schon geil, dass man einen Film dreht. Ja. Aber hier, das wirkt alles so, es wirkt aus der Zeit gefallen, es sieht schlecht gemacht aus. Also die Tripods sehen auch so richtig scheiße aus und alle acten wirklich, wirklich schlecht. Da ist ja nichts. Und alle sind sich aber einig. Ich glaube, dieser Film hatte eine wichtige Aufgabe. Vereint uns alle bitte. Alle Leute sollen
Gegen Amazon.
Ja. Ich glaube, ich habe dann den besseren Film gesehen. Ich
ja, bitte, bitte.
Ich habe The Commuter gesehen.
Oha.
Ein Liam Neeson-Action-Streifen.
Ja. Übrigens, hier, wenn ihr eine coole Adaption von Krieg der Welten sehen wollt, wenn ihr nicht die ganzen alten Sachen noch mal gucken wollt, auch wenn die gut sind, es gibt eine Serie, eine europäische Serie, glaube ich, französisch sogar, aus dem Jahr 2019, mit zwei Staffeln, die kann man auf Disney Plus schauen. Die ist ein bisschen eigen.
Aber die spielt aber auch 1800 noch was,
nee, oder? Nee, das ist nicht die. Das ist die spielt in der Gegenwart.
Okay.
Okay.
Ja.
Wo kann man die gucken?
Bei Disney Plus.
Eine Krieg der Welten-Serie.
Nicht bei Amazon.
Hier ist ja. Ja, ich habe viel spannender. Ich habe The Commuter gesehen. Commuter. Das ist einer von der. Bitte was?
Commuter, ja.
Commuter. Nicht Computer. Commuter. Wollt ihr es noch dreimal sagen?
Commuter.
Sollen wir es noch viermal?
Commuter?
Das ist ein. Ja. Liam Neeson-Film. Ja, einer von diesen Liam Neeson-Filmen. Ah. Wo er einen Händler spielt.
Recht er sich an einen Film.
Nee, ja, seine Familie ist wieder in Gefahr.
Nein, schon wieder.
Und er rennt durch den Zug und muss eine Person finden, weil
Sarah okay, doch.
Famiga sich zu ihm in den Zug
Computer.
Setzt.
Computer. Von wann ist der?
Ich glaube 2018.
Okay.
Und ja, es ist aus dieser Reihe von den Liam Neeson-Action-Filmen.
Run All Night.
Ja, der hat einige gemacht nach Taken. Ist er da so ein bisschen getypecastet worden. Aber die Sache ist, der Film macht irgendwie doch ein bisschen Spaß, weil Liam Neeson halt einfach ein guter Schauspieler ist.
Der hat ja auch Bock da drauf.
Und er hat, ja, absolut. Und man muss auch sagen, dieser Film ist wahnsinnig albern und echt nicht gut und teilweise hirnrissig und völlig übertrieben. Aber er erzählt es auch mit so einem gewissen Augenzwinkern und weiß, dass er albern ist.
Ja.
Und ich muss auch sagen, gerade in der ersten Hälfte, wo es wirklich nur dieses Rätselspiel im Zug ist, macht's auch mir auch Spaß, wo es dann wirklich in diese Action, in dieses CGI-Geballer geht in der zweiten Hälfte, das brauche ich dann wirklich nicht mehr und ich finde, der ist dann komplett abgeflacht. Aber ja, das kann man mal machen. The Commuter ist auf Netflix.
Ich habe einen tollen Ausschnitt gesehen von Liam Neeson zur Pressetour von Die nackte Kanone.
Ja.
Da sitzt er mit Pamela Anderson, die kommt ja aus Kanada.
Ja.
Und dann sieht Liam Neeson zum ersten Mal eine Poutine.
Ja,
also Pommes mit Braten.
Ja, das ist von Snack Wars. Ich habe das ganze Video gesehen.
Das ist richtig geil. Wie, what is this? Ja. Das ist schmeckt besser, als es aussieht.
Ja.
Das ist richtig gut. Zum ersten Mal eine Poutine.
Ja. Poutine gesagt, du liebst Putin?
Putin?
Hast du das gerade gesagt?
Wow.
Boah, das kann man so krass aus dem Kontext schneiden.
Ja, vorsichtig. Ich konnte jetzt auch gerade gar nichts sagen, weil ich wirklich dran.
Okay. Ja, oh, Jonas wurde in, wie hieß das Land? Robertanien gebrainwashed.
Ja, genau. Jonas, ich liebe Pommes
das
mit Wladimir Putin. Das ist
nur Käse.
Ja, ich habe auch Memoiren einer Schnecke gesehen.
Ah, sehr schön. Das ist ja ein großer Lenny-Tipp.
Ja, Lenny ist quasi Schnecken. So der Markenbotschafter für Memoiren einer Schnecke.
Ja,
der
stimmt.
Absolut.
Hat das uns 5000 Mal gesagt. Guck den Film an. Der lief ja auch auf dem Fantasy-Film.
Ja,
wenn
ja,
ich korrekt. Irre. Und kommt jetzt in die Kinos.
Ja, das, der Lenny ist schon auch den Snail Guy.
Der ist schon eine Weile in den Kinos und kommt aus Australien von Adam Elliott, der auch Mary and Max gemacht hat, der bekannt ist. Und was, wofür Adam Elliott bekannt ist, sind so Animationsfilme, die extrem erwachsen sind. Und ich glaube, viele, also ich habe das auf jeden Fall in meinem Freundeskreis öfter bemerkt. Ich habe mal dieses Video gemacht, so warum Animationsfilme nicht nur für Kinder sind. Und da haben auch Leute oft in den Top-Comments geschrieben, so, ja, das ist doch schon, also das weiß doch mittlerweile jeder, dass das nur noch ein Klischee ist. Denkst du, gerade bei Memoiren einer Schnecke, immer wieder, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, sind sie davon ausgegangen, dadurch, durch den Titel, dadurch, dass es um eine Schnecke geht, dadurch, dass es ein Animationsfilm ist, dachten Leute, das wäre eher was für Kinder vielleicht.
Ja. Ist das Stop-Motion, oder?
Es ist Stop-Motion.
Ich glaube, gerade in Deutschland hat man so ein bisschen so Shaun das Schaf vielleicht noch vor Augen. Ja, so, ja, es hat Kinderprogramm, ist ganz nice, ja, so, aber ich gucke mir nicht ernsthaft an. So.
Nichts könnte ferner von der Realität sein, als das, was diesen Film angeht. Es geht um um ein Geschwisterpaar, das wirklich die schrecklichsten Dinge erlebt. Und das ist auch eine Kritik, die ich häufiger gehört habe, dass der Hauptfigur, ich habe leider ihren Namen gerade vergessen, dass ihr einfach nur die schrecklichsten Dinge zustoßen. Mhm. Also sie entwickelt auch ein Mental Health-Problem nach dem anderen und genau darum geht es. Es geht um Depressionen, es geht ums Messitum, es geht um Obsession, es geht um die wildesten Themen. Und ich fand ihn auch sehr, sehr, sehr berührend.
Ja.
Und ich glaube, wenn man selber auch aus einer Situation kommt, in der vielleicht Mental Health eine Schwierigkeit ist, sage ich mal vorsichtig, dann kann das einen hier wirklich komplett mitreißen. Und ich finde auch, dass es zu einem sehr versöhnlichen Ende kommt. Und deswegen ist das auch von mir wirklich ein ganz großer Tipp. Ich fand Memoiren einer Schnecke toll und kann Lenny da nur beipflichten.
Ja.
Toller Film. Auch, auch von der Machart, von der Inszenierung extrem liebevoll und detailreich verarbeitet.
Das ist cool. Sehr ich habe auch einen tollen Film gesehen.
Was denn?
Kurzum. Alien.
Oh.
Nee, ich mach gerade so einen Rewatch von allen Alien-Teilen, weil jetzt startet ja bald die Alien Earth-Serie, die teilweise schon extrem gute Kritiken bekommen hat.
Mhm. Boah, ich freue mich
und
so. Die ich
angefangen habe und mehr dazu bald. Und wir wollen ja auch noch ein Video zu den ganzen Alien-Filmen machen.
Ein Ranking.
Ein Ranking. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, ich gucke mir noch mal alles durch.
Alles, ja.
Ich kann euch schon mal darauf vorbereiten. Ein paar Sachen haben sich in meinem Kopf geändert.
Ich habe schon was gehört. Ich habe schon was gehört, aber da gehen wir da am besten in diesem Video von ein. Aber
ich habe etwas erzählt.
Ich nicke wissend und denke, we will see.
Lass uns das nicht aufklären. Besprecht das in diesem Video, das da bald kommen wird. Und war es so geil wie ihr und je? Wobei, wir dürfen jetzt auch nicht zu viel von diesem Video vorwegnehmen.
Ich liebe Alien. Ich finde, Alien ist der beste Teil der ganzen Alien-Reihe. Aber mehr dazu im Ranking.
Findest du?
Ja.
Ist das der beste Teil?
Ja, für mich mit Abstand.
Ich wollte Spannung aufbauen, damit das nicht direkt klar ist in dem Video, was auf
Platz wird. Nee, aber ich meine den ersten Alien vs. Predator.
Ach so, ja, natürlich.
Ja. Das ist der beste Film aller Zeiten.
Außerdem bist du ja nicht der Einzige, der entscheidet. Mal gucken, wie Marius und Lenny das sehen.
Stimmt, Lenny mit den Hot Takes.
Ja, bin mal gespannt. Ich habe gestern auch Zurück in die Zukunft 3 geguckt übrigens.
Oh.
Einfach random 3.
Also ich habe mir auch schon gewundert, als ich das bei Letterboxd gesehen habe, so, hä, Lenny? Einfach so, random? Nee, Alper.
Stimmt. Ich dachte auch, es wäre Lenny gewesen, weil du hast mir auch 4 Sterne gegeben. Ja gut, 4 Sterne, ja. Er ist halt der Schwächste der Trilogie, aber 4 Sterne sind trotzdem okay.
Ich mag den Film sehr.
Ist das
das der Western?
Erste Mal, seit du den gesehen hast, wo wir zusammen im Kino waren, vor über 10 Jahren?
Genau,
2015 waren wir zusammen im Kino.
Ja, aber die ersten beiden hatte ich noch sehr gut im Gedächtnis. Den dritten, ich wusste natürlich noch, dass es ein Western ist und in die Western-Zeit zurückgeht und dass der quasi nahtlos an den zweiten anknüpft. Aber ich hatte den auch so gar nicht mehr richtig im Kopf. Und mir ist aufgefallen, wie sehr ich diesen Film eigentlich mag.
Ja.
Ich mag den sehr. Also klar, Marty und Doc Brown wiederzusehen, ist immer eine Freude. Ich finde aber auch die neue Frauenfigur, die Lehrerin, die diese Sarah Grant? Nee, nicht Sarah Grant. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Sarah Clayton. Clayton.
Miss Clayton.
Fand ich wirklich phänomenal. So eine tolle Figur, so eine liebenswürdige Rolle und einfach diese also ich weiß, dass es Lenny stört, diese Liebesgeschichte zwischen Doc Brown und Sarah Clayton. Ich mag sie sehr.
Lenny möchte in der Beziehung mit Doc Brown
sein. Aber ja, ich glaube auch. Lenny hasst die Liebe.
Ja. Lenny lieblos.
Ich mag den Film sehr. Also einfach dieses Western-Setting, das einmal so auf links gedreht. Ich habe diesen Clint Eastwood-Gag komplett vergessen.
Der ist großartig.
Marty.
Moment, da war was. Hat er nicht auch so einen Poncho?
Ja, genau. Ja, ja. Und er nennt sich halt, weil er sich halt nicht Marty McFly nennen darf, weil es die McFlys da ja auch gibt, nennt er sich halt Clint Eastwood.
Ja.
Ah, nicht Clintwood oder so?
Nee, Clint Eastwood. Ist sehr witzig. Toller Film. Also, wer Zurück in die Zukunft die Reihe noch nicht gesehen hat, was macht ihr in eurem Leben?
Hat er auch einen Incest-Gag, wie sie anderen Teil?
Bitte?
Weil der erste hat diesen Incest-Gag in seiner Mom.
aber er spielt ja den ersten McFly, der in die USA emigriert ist.
Spielt er auch, ja.
Und den spielt er auch in so einer Doppelrolle. Und wie sie, also die Tricks, die verwendet wurden, das beide dann gleichzeitig so ins Bild zu setzen, das ist schon auch sehr, sehr gut gemacht für die Zeit, für 1990, als er rauskam. War ja auch besonders, der wurde ja auch zusammen mit dem zweiten Teil gedreht. Back to back. Oder gleichzeitig. Erstmalig ja, glaube ich, so in der Geschichte des Films, wenn ich mich nicht irre, so in dem Ausmaß zumindest. Von daher, ich finde, das ist so ein bisschen, das ist der schlechteste Teil der Reihe, das ist definitiv so, aber das zeigt ja nur, wie gut diese Trilogie ist. Wenn das der schlechteste Teil der Reihe ist, dann hast du wirklich ein Luxusproblem.
Ja, ist
also,
ist
ich finde den so gut, den Film.
Ja.
Nur halt Teil 2 und Teil 1 sind halt noch besser.
Ja. Ja. Und das war noch die Zeit, in der Zemeckis noch gute Filme gemacht hat.
Ja, leider, ja. Das ging dann leider auch. Das ist
echt schon längere Zeit her, dass er was Gutes gemacht hat. Willkommen in Marvin mal ganz
kurz. Ja, aber es ist halt auch eine, ne, also wenn man auch diese Trilogie mal anguckt, und ich kann mir das nur vorstellen, 1990 irgendwie im Kino gesessen zu haben. Also es ist halt, der setzt nicht auf Nostalgie, der setzt nicht nur auf alte Figuren und auf Altbekanntes aus der Trilogie und was halt gerade so aktuell viele Blockbuster immer machen, sondern erzählt wirklich eine komplett neue Geschichte. Und ich find's einfach so auch mutig, einfach zu sagen, ja, der dritte wird jetzt ein Western. Ja. So, wir machen das jetzt.
Ja.
Und das finde ich halt einfach so geil. Und dann hat er auch noch so grandiose Szenen drin. Und dieses Ende liebe ich eh. Also die sind wirklich den allerletzten Shot, den finde ich eh so phänomenal. Fantastisch, toller Film. Ja. Mag den sehr. Ich habe so einen richtigen Sweet Spot
für diesen Film. Ich war immer sehr, sehr traurig, als sie den DeLorean zerstört haben.
Ja.
So, oh mein Gott, nein.
Aber halt auch vielleicht wichtig als für einen
richtigen Abschluss. Aber dann kommt ja wirklich noch eine neue Zeitmaschine. Das ist das Ende von wegen, wir dürfen nicht in der Zeit lassen. Und hier kommt der Zug.
Ja, aber das ist ja.
Ja, aber trotzdem.
Und eigentlich der Mut auch, dass die sich darauf geeinigt haben, dass nicht noch ein weiterer Film rauskommt, weil die hätten das ja ewig ausquetschen können. Die waren ja auch super erfolgreich alle.
Absolut, ja. Ja. Nee, von daher.
Aber, ja, wird ja immer gemungen, aber nein.
Das ja. Von daher, toller Film, wo wir bei dem Thema sind. James Cameron will ja noch einen Avatar-Animationsfilm machen jetzt. Also, dass er noch, also Teil 3 kommt ja im Dezember, hier Fire and Ash, wie das heißt. Und dann kommen ja noch Teil 4 und Teil 5, die ja auch back-to-back gedreht werden, genau wie Zurück in die Zukunft 2 und 3. Und die kommen ja irgendwann dann in den nächsten Jahren. Und jetzt verhandelt er auch noch mit Disney zu einem weiteren Animationsfilm.
Avatar ist und bleibt ein Mysterium für mich. Also, auch die letzte ist, glaube ich, super erfolgreich gewesen. So richtig.
Hat nicht auch über krass, 2 Milliarden
krass performt.
Ja, hatte.
Aber kein Schwein redet über diese Filme halt. Also, es ist halt nicht so.
Nee, wir reden nicht darüber.
Wir reden nicht darüber.
Wir sind in der Bubble.
Also, ist das in der Bubble gefangen? Also, hier im Team gibt es, glaube ich, eine Person, die Avatar mag.
Ja, sehr mag sogar.
Also,
ja.
Ich war Avatar eins oder zwei oder beide?
Die Reihe.
Ich glaube, beide.
Beide, ja.
Ich saß letztens noch beim Friseur und also zum ersten Mal, ich habe ihn da auch erst.
Du warst zum ersten Mal beim Friseur.
Ich war zum ersten Mal beim Friseur. und der hat dann halt ein bisschen, hat mich so gefragt, was ich mache und so weiter, bla bla bla. Und dann kamen wir halt auf das Filmthema, wie es so oft ist. Und ich habe halt relativ schnell gemerkt, okay, der ist nicht in irgendeiner Filmbubble drin, sondern sehr, sehr casual. Filmgucker. Und der hat gesagt, dass ihn in den letzten Jahren nicht so begeistert hat wie Avatar. Das fand ich halt schon auch spannend.
Ja, ich glaube, das ist halt dieses Casual ist das richtige Wort, glaube ich. Das ist so ein Film, das ist so der Blockbuster für alle noch so ein bisschen.
Ja. Ist halt so. Es kommt ja auch ein vierter Teil zu Meet the Parents, also meine Braut, ihr Vater und ich. Der soll Fokker in Law heißen. Da frage ich mich auch so, braucht das die Welt? Aber ja gut, wir brauchen mehr Komödien.
Vor allem nach wann kam der letzte Teil raus?
Ja, frag nicht.
Ich und, weiß gar nicht, ob ich den letzten Mal gesehen habe.
Wo wir beim Thema Komödien sind, ich meine, Naked Gun ist ja aktuell gerade, ich hoffe, dass das wieder so einen alten, altmodischen Comedy-Hype wieder auslöst.
Spaceballs 2?
Spaceballs 2. Mit einem über 100 Jahre alten Mel Brooks dann.
Ja. Und Rick fucking Moranis kommt zurück.
Das ist
der jahrzehntelang, also nur kurz für die Akten, also der hat in Filmen mitgespielt wie Spaceballs,
Ghostbusters 2,
Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Ghostbusters 1 war der auch drin. Ja. Genau, spielt den Nachbarn. Auf jeden Fall grandioser Comedy-Darsteller und der hatte damals diesen tragischen Fall, dass die Frau verstorben ist und er sich aus der aus den Medien komplett verabschiedet hat, in nichts mehr mitgespielt hat, keine Interviews mehr gegeben hat, um sich um die Kids zu kümmern, was halt so mega schön ist. Und er kam in den letzten Jahren, also wirklich nach Jahrzehnten, mal wieder in so einem Werbespot zurück mit Ryan Reynolds. Was halt schon krass war, den überhaupt mal wiederzusehen, so in der Gegenwart, weil wirklich, es gab nicht mal Fotos von ihm, der ist auch nirgendwo in den sozialen Medien oder sonst wo. Und jetzt soll er halt in Spaceball 2 wieder zurückkehren, was halt wirklich eine Ansage ist. Mel Brooks, dieser legendäre Regisseur, ist halt auch schon 100 Jahre alt jetzt.
Genau, also er wird, ich glaube, er ist jetzt 99 und wird dann, wenn Spaceballs draußen ist, 100.
Ey, und wie der da wirklich noch in die Kamera spricht mit der Stimme und so weiter, das ist so krass, das ist so bewundernswert, in dem Alter noch so fit zu sein.
Hat er nicht auch in hier History of the World Part 1 kam er, war er auch in den 80ern?
Ja. Da war Rick Moranis
nicht. Da kam doch jetzt Mel Brooks.
Mel Brooks.
Ja. Und da kam doch jetzt auch eine Serie raus, die sehr beschissen gewesen sein soll, die es quasi weitererzählt.
Ja, ich hab's nicht gesehen. Aber habt ihr, wo wir bei dem Thema sind, auch schon den Trailer zu Spinal Tap 2
natürlich
gesehen?
Ja, natürlich. Und ich bin hin und her gerissen.
Ja.
Weil, das war aber irgendwie, es führt ja, es war ja damals schon eine gute Parodie auf diese ganzen Glam-Metal, Rock-Bands, Metal-Bands also, und sowas. Und jetzt halt diese ganzen, weil momentan geht's halt auch voll durch die, so durch TikTok, Instagram und sowas so. Man sieht so ganzen Roses mit so einem Axl Rose, der stimmlich nicht mehr hinkommt. Ich habe heute ein TikTok gesehen, wo die Scorpions auf der Bühne stehen und der Sänger auch stimmlich so, alter Schwede.
Ja.
Und diese ganzen Alt-Rockstars sind, ich glaube, wenn sie es richtig angehen,
ja,
dann ist das eine gute Parodie auf dieses ganze, du weißt nicht, wann der beste Moment zum Aufhören ist.
Also man muss schon auch sagen, das ist alles so richtig klassische Dad-Comedy, ne? Wenn wir von Spinal Tap sprechen,
natürlich,
von Nackte Kanone und so weiter. Es tut mir leid, wir sind halt auch nicht mehr die Jüngsten. Aber ich liebe halt diese Comedy und ich liebe Spinal Tap wirklich über alles, weil es halt dieses Metal- und Rock-Klischees einfach so komplett einmal auf den Kopf stellt mit dieser fiktiven Band, die ja, Rob Reiner, der Regisseur, begleitet die halt und macht so eine Fake-Documentary, als wäre diese Band real. Und jetzt,
mit dem Drummer.
Wie viele Jahre später? 40 Jahre später? Gott, das war schon so ein 80s-Ding, ne?
Ja.
40 Jahre später kommt halt Spinal Tap 2, The End Continues.
Geiler
Titel. Was halt auch ein geiler Titel ist.
Ich freue mich auf den deutschen Titel.
Mhm. Stunde des Endens.
Hat Spinal Tap einen deutschen Titel noch?
Das weiß ich
Spinal
nicht.
Tap 2, Ende, Ende, Ende.
Ja.
Ende, Ende.
Nee, das wird sowas wie Ende gut, alles gut.
Ende gut, alles gut.
Sowas wird's, ja. Oder sie sind ein bisschen
mutiger. Alles hat ein Ende, nur Spinal Tap hat zwei.
Genau. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist der Trailer jetzt raus.
Ja. Also, der Film heißt This is Spinal Tap.
Mhm.
Alternativtitel: Die Jungs von Spinal Tap.
Ja, okay. Warum nicht?
Die Jungs von
Spinal Tap. Ja. Und man hat ja auch schon im Trailer gesehen, dass da sehr hochkarätige Rockstars mitspielen.
Ja.
Unter anderem Paul McCartney und Elton John ist ja auch mit
dabei. Ja, also das habe ich echt gefeiert.
Ja.
So Elton John mit dem Ampiano mit Spinal Tap.
Ja.
Richtig gut.
Ja. Ja. Gut, kommen wir von einem J, nämlich Jonas, zu einem anderen J, nämlich zu Jason.
Und den Argonauten.
Nee.
Ach, schade.
Jason. Jason hat uns eine Sprachnachricht geschickt, eine Frage gestellt und die möchte ich hier gerne mal beantworten.
So, wollt ihr auch in Camp Crystal kommen?
In nee, was?
In
Camp Wrestle?
Camp Crystal.
Camp Crystal. Ich habe Camp Wrestle verstanden.
Kristall gefangen
nein,
ist?
Nein, weil Jason hier.
Ach so, ah, okay.
Crystal Lake. Ja,
boah, das,
Camp
das,
Crystal Lake. Der war ein bisschen um die Ecke gedacht.
Voll den Hänger.
War voll um die Ecke
was?
Gedacht. War voll um die Ecke.
So, den,
Jason Voorhees.
Den Witz wird so niemand verstehen.
Das
ist der Mann mit der Maske.
Richtig, der Eishockey.
Nee, du kriegst dann irgendwie in einer Woche oder so eine Nachricht von Manu von den Filmfressen.
Oh, der hat es verstanden.
Marius,
hey, halt alle!
Liebe Grüße an Manu von den Filmfressen. Guckt mehr Filmfressen, Leute da draußen.
Übrigens, bevor du die abschließt, der Manu ist ja auch Model, wusstet ihr das?
Ja,
weiß ich. Ich habe ihn ja auch gestern wieder in der Bahn gesehen auf dem Plakat. Also, ihr könnt den Manu von Filmfressen auch in der Deutschen Bahn sehen.
Ja.
Hallo, liebes DSB-Team. Ich habe zwei Fragen an euch. Und zwar bin ich selber Videospielentwickler und mich würde dahingehend interessieren, erstens, was habt ihr für einen Bezug dazu? Was für Spiele spielt ihr gerne? Vielleicht, was hat euch auch in letzter Zeit besonders vereinnahmt oder begeistert? Und zweitens, wie sieht es aus mit Spielen, die besonders interessant sind für Filmfans? Ihr habt ja schon mal ein Special gemacht zu The Last of Us. Und ich würde interessieren, gibt es da noch weitere Spiele, die euch in den Sinn kommen, die da irgendwie interessant sind, die spannende Narrative haben, die irgendwie halt Filmfans auch besonders abholen könnten? Genau, würde mich interessieren. Vielen Dank und noch viel Spaß im Podcast.
Dankeschön.
Dankeschön.
Diese Frage mitten in die Zeit rein, wo ich so kurz davor bin, mir ein Steam Deck zu holen.
Oh.
Vor allem diese Frage, die wahrscheinlich auch 5 Podcasts füllen könnte.
Deswegen die Kurzfassung. Was habt ihr in letzter Zeit so richtig gezockt und gefeiert? In kurz.
Ich bin gerade wieder sehr groß im Tower Defense Game Modus und hab dann. Also alle paar Monate wird bei mir bei YouTube so ein Video reingespült. Und das war von Hand of Blood. Ich schaue gar nichts von Hand of Blood, aber der steht ja total auf Tower Defense Games und habe ich Northold geholt. So das Tower Defense Game überhaupt mit einem ultra krassen Mikromanagement, wenn man das so machen will. Wo
sein Spiel.
Du kannst so viele Einstellungen machen, das erschlägt einen erstmal, wenn man das so sieht. Das
ist ein Jonas-Spiel.
Aber es macht so unfassbar viel Spaß.
Ja, sobald es so um Ordnung geht, ist Jonas am
Spiel. Ja,
sortiert Dinge. Das ist dann auch so, da bei so Spielen, ich muss das so lange ununterbrochen spielen, bis ich so einen Durchlauf geschafft habe.
Ja.
Also es geht immer bis zu einem gewissen Punkt und dann gibt es auch so einen Endlosmodus, das halt immer schwieriger wird. Aber bis zu diesem Punkt muss ich das Spiel immer knacken.
Das ist gefährlich.
Und trotzdem liest Jonas noch 100 Bücher am Tag.
Bei mir war das letzte große, also wirklich große Spiel, das ich über mehrere Wochen hinweg gezockt habe, war Indiana Jones. Ich habe halt eine PS5 und muss halt dazu sagen,
oh, ich bin der König, ich habe die PS5.
Oh, was für ein Bonze.
Ich habe sie bestellt und direkt bekommen.
Ja, aber ich muss ja auch dazu sagen, Brettspiele erfüllen so ein bisschen dieses Zockbedürfnis sehr.
Das
ja?
stimmt auch.
Deswegen zocke ich gar nicht mehr so viel wie früher, wo ich wirklich meine Steam-Bibliothek rauf und runter gespielt habe.
Und man hat ja auch früher mehr so mit Freunden online gespielt. Ja, das stimmt. Und das machen wir jetzt halt so offline.
Ja, das stimmt. Ich habe auch Rocket League vor einigen Jahren schon deinstalliert, weil ich das wirklich mit, keine Ahnung, 1000, 2000 Stunden oder sowas wirklich viel zu sehr gesuchtet habe. Das musste ich gezielt deinstallieren. Aber auch, weil ich Epic Games wirklich hasse über alles. Ansonsten bin ich ein Typ für so Roguelike-Games, also Spiele, die man immer wieder, wo man immer wieder einen Durchlauf versucht und es immer wieder irgendwie randomisiert wird. Und,
Alper,
ja?
Northold ist ein Roguelite.
Ja, scheiße, ist nichts für mich.
da gibt es auch so eine Progression, wo du dann in der nächsten Runde ein bisschen mehr hast.
Ich habe dieses Karten-Roguelike Slay the Spire wirklich rauf und runter gespielt.
Ja.
Das musste ich deinstallieren und aktuell bin ich komplett süchtig nach Balatro. Leider.
Und ich zeige dir dann noch ein anderes Spiel, das auch in die Richtung geht. Das heißt Nine Kings. Das hat, glaube ich, Hand of Blood, seine Firma, mitproduziert oder sowas.
Boah, bist du ein richtiger Hand of Blood-Fan geworden, oder was?
Nee, gar nicht. Ich hab noch kein Video von ihm gesehen. außer dieses eine mit dem Tower Defense Game.
Ja.
Aber wir fahren ja nachher noch, wir haben ja noch eine kleine Reise heute vor.
Ja.
Wir fahren nämlich nach Hamburg zum lieben Schröck, weil wir bei Kino Plus zu Gast sind.
Oh.
Jetzt in. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Wahrscheinlich diese Woche oder nächste Woche. Und dann kann ich dir mal auf der Zugfahrt dieses tolle Spiel zeigen, was dich süchtig machen wird.
Also, ich bin eh schon, Balatro ist halt auch so ein krasser Süchtigmacher. Du hast halt immer Pokerhände quasi, die du aber immer wieder upgraden kannst. Und du ziehst so Joker, also du spielst immer wieder Pokerhände so ins Nichts hinein. Du kannst die aber mit verschiedenen Jokern manipulieren. Du kannst die Karten manipulieren. Du kriegst halt immer wieder Geld. Und dann kaufst du Booster-Packs, um dein Set zu erweitern. Hast dann verschiedene Challenges. Es ist so im Groben das Spiel. Und ich dachte auch anfangs, ach, das kann nicht süchtig machen. Es ist so übelst süchtig machen. Und ich bin wirklich, ich habe das schon zweimal, ich bin bei so süchtig machenden Spielen, ich muss mich immer wieder dazu zwingen, das zu deinstallieren.
Ja.
Und dann dabei zu bleiben. Aber wie bei Rocket League, ich habe das in den vergangenen Jahren immer wieder mal installiert und dann wieder eine Zeitweise gezockt und dann wieder festgestellt, okay, es übernimmt mein Leben, ich muss es wieder deinstallieren. Yeah. Und so ist es bei Balatro jetzt in den letzten zwei Monaten schon zweimal passiert. Ich habe es deinstalliert, installiert, deinstalliert, installiert.
Aber ist das nicht auch so, dass du Balatro sogar auf dem Handy zocken kannst?
Ja, das ist das Gefährliche.
Was es noch schlimmer macht.
Auf dem Handy ist ja ganz
schlimm. Ich habe es auf dem Handy, ja.
Ist ja ganz schlimm.
Ja. Aber ich meine, das ist ja besser, sowas zu spielen, als dann wirklich so ein Glücksspiel zu betreiben.
ja, natürlich, klar.
Das ist die nächste Stufe
der Evolution. Was ist bei dir mal?
Roguelike ist ja gar nichts für mich tatsächlich, mag ich gar nicht. Ich habe Oblivion Remastered sehr viel gespielt.
Ja,
auch stimmt. Auch mit dem zweiten Charakter schon. Also einmal, ich spiele dann immer Stealth und dann sage ich, boah, ich will Nahkampf. Dann baue ich mir mal einen Ork zusammen. Das habe ich super viel gespielt und das hauptsächlich jetzt. Also ich mag halt so RPGs.
Ja. Ganz klassisch.
Aber so du hast richtig auch super viel Skyrim gespielt, ne?
Denn freust dich auf Skyrim Remake, ne?
Fallout natürlich. Ja, das Ding ist, ich habe vorhin noch Fallout 4 nochmal durchgespielt gehabt. Vorhin. Auf dem Weg hierher einfach Fallout 4 durchgespielt. Speedrun. Nee, also ich mag es mir ja wirklich Zeit zu lassen bei solchen Spielen, einfach auch so ein bisschen erkunden können. Und dann, gerade bei, also wo die Frage war ja auch so filmisch, ne? Also Fallout 3 zum Beispiel ist ja auch so voller Filmanspielungen.
Aber auch halt was adaptiert wurde.
Genau.
Das und The Last of Us.
Und Liam Neeson spricht die Vaterrolle in Fallout 3 zum Beispiel.
Ja. Okay. Also ich feiere auch diese narrativen Spiele à la The Last of Us oder auch mag es auch sowas sein wie die The Walking Dead-Reihe, die ich wirklich durchgesuchtet habe. Die ist ja auch sogar in Episoden erzählt und aufgebaut wie die Serie.
Weißt du, die Telltale-Spiele?
Die Telltale-Spiele, ich bin eh großer Telltale-Fan. Heavy Rain oder Detroit.
Wie heißen die?
Oder auch sowas wie Fahrenheit, ein bisschen älter.
Ja,
das sind halt so geile narrative Spiele. Also alles, was so eine filmnahe Inszenierung hat, eine Bildsprache mit tiefen Emotionen, intensiven Charakteren. Das muss ja nicht immer nur dieses Adventure-Ding sein, was wirklich Filme simuliert. Das kann ja auch sowas wie Limbo sein oder Journey.
Ja.
So, keine Ahnung, Limbo ist zum Beispiel ein extrem cineastisches Indie-Jump'n'Run, das aber trotzdem so eine gewisse Tiefe hat. Ich finde das auch schon relativ filmnah. Also sobald es irgendwie, finde ich, in so extreme Gefühle reingeht, das kann schon irgendwie sehr filmnah werden und was für Filmfans ja. sein.
Es gibt ja auch oft den Vorwurf, gerade bei diesen Telltale Games oder diesen Fahrenheit oder Heavy Rain, da ist das Gameplay wird immer so ein bisschen hinten angestellt. Das sind ja, wirklich eher so interaktive Filme. Und ich glaube, da ist auch so die Schwelle für Leute, die jetzt nicht so gerne Videospiele spielen, geringer, als wenn du jetzt das Spiel dafür lernen musst.
Ja.
Und das nimmt dich ja wirklich bei der Hand.
Ja.
Manchmal ein bisschen zu sehr, wenn man schon viele Spiele gespielt hat. Und dann musst du, klicke jetzt, um deine Zähne zu putzen.
Ja, das hat mich halt auch so ein bisschen abgeschreckt bei Heavy Rain. So von, jetzt stehst du unter der Dusche und sowas, jetzt wasch dich. So.
Kennt ihr das Meme, press F to pay respect?
Ja, das ist Call of Duty, ne? Ich hab's sogar gespielt. Ich hab die F-Taste. Ja. Nee, es war auf der Xbox, da habe ich kein F gedrückt, sondern X, glaube ich. Aber habt ihr, apropos Fallout, mitbekommen von Fallout Bakersfield?
Nee.
Nein.
Fallout Bakersfield ist so ein Projekt von, ich glaube, von einem Dude. Und der hat die Doom-Engine genommen und hat da komplett ein Fallout gebaut. Und es basiert so ein bisschen auf Fallout 1 und 2, aber dann aus der Ego-Perspektive und mit so RPG-Elementen. Und es soll irgendwann in ein, zwei Jahren rauskommen. Und es sieht einfach richtig geil retro aus.
Ja.
Und also, das ist das Fallout-Feeling, was man wieder will. Krass. Und das sieht richtig geil aus.
Bakersfield. Ja, ich bin da
voll. Wird irgendwann kommen, aber das sieht mega geil aus.
Ey, ich hab in den letzten Jahren auch Disco Elysium durchgespielt. Und das war auch wirklich eins der besten Videospiele, die ich hier gespielt habe. Das ist so krass erzählerisch, so dicht und boah, ist heftig.
Das Spiel. Das ist aber das ist das Spiel, wo man sehr viel lesen muss.
Wo man sehr, sehr, sehr viel lesen muss, ja.
Wisst ihr noch?
Oh, das ist ein gutes Spiel für mich.
Ja.
Wir haben vor x Jahren mal einen Podcast über Spiele gemacht und auf welche wir uns freuen.
Ja.
Und wisst ihr noch, dieses eine Spiel, das stand bei uns allen, glaube ich, bei Steam so auf der Wunschliste.
Ja,
dieser Sidescroller, irgendwas mit Night. Es war so ein Blade Runner-Verschnitt, aber in so einem Retro-90s-Verschnitt.
Keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung. Also,
dieses Spiel, aber die ganze auf meiner Wunschliste, und es kommt nie raus, gefühlt.
Ich habe übrigens, wo du Oblivion erwähnt hast, ich habe das damals gespielt, als das rauskam. Und das war auch ein Spiel, ich weiß nicht warum, aber ich habe damals meine Mama überzeugen müssen, weil wir nur so ein 56K-Modem hatten, wo du dann quasi ja nur telefonieren konntest oder nur im Internet sein. Ich habe sie quasi dann durch das Spiel irgendwie überreden müssen, DSL zu holen. Mhm. Und das war ein Kampf.
Boah, bist du alt.
Ja. Und ich meine, ich habe Oblivion auch geliebt, aber es hat so eine Sache eingeführt, die so.
Ach so, ja.
So, was denn? Die ganze Spielindustrie so ein bisschen kaputt gemacht hat, weil du damals diese Pferderüstung kaufen konntest für $2 oder sowas.
Genau. Ja.
Und das war der Anfang von diesen Microtransactions in Spielen.
Furchtbar.
Wenn du jetzt die kaufst, da ist sie schon drin, da musst du nicht extra bezahlen.
Krass, ey, 2006 kam das raus. Heftig. Ich meine, es war Obliv, also Elder, ist ja alles aus dieser Elder Scrolls-Reihe. Es war Oblivion, dann Morrowind und dann
Skyrim. Morrowind, Oblivion.
So rum.
Skyrim und jetzt.
Nein. Und dann gibt es noch Daggerfall und Arena.
Es gibt noch mehr.
Ja, gut. Die habe ich gar nicht gespielt.
Ich glaube, ist nicht Arena das größte? Ich weiß, die habe ich auch nicht gespielt. Das ist die größte Karte ever.
Ja, weil das so prozedural generiert wurde teilweise.
Ist halt nicht viel los da.
Ja, gar nicht.
Das ist riesig.
Ja, danke, Jason. Du siehst, das ist eine elendig lange Diskussion, die auch noch Stunden fortgeführt werden könnte. Ja, Leute da draußen, wenn ihr uns auch eine Sprache schicken wollt, die Nummer steht irgendwo um den Podcast oder das Video herum in den Shownotes oder in der Infobox. Kommen wir zu den Starts der Woche.
Starts der Woche.
Weapons.
Ja, Weapons. Haben wir jetzt schon besprochen, das will ich nochmal machen.
Marius guckt den an. Das ist ein Marius.
Ja, das hört sich auf jeden Fall an einem geilen Film an.
Absolut, im Kino. Oder auf Disney Plus startet eine brandneue Serie, die sich im Black Panther-Universum beheimatet fühlt, nämlich Eyes of Wakanda.
Also Black Panther, der Film, nicht die Black Panther Party.
Genau.
Und es geht auch nicht um einen Eishändler in Wakanda, der mit seinem Eiswagen rumfährt und Eis verkauft. Das ist eine schöne Geschichte, oder?
Ich verstehe das noch nicht.
Eis of Wakanda.
Ach so, Eis of Wakanda, ich verstehe. Ja. Und es geht auch nicht um Tiere, vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich habe die Serie nämlich noch nicht gesehen, aber die ist ja auch seit 4 Jahren angekündigt, wird von Ryan Coogler produziert, dem Regisseur von Black Panther. Und ja, die Serie geht so ein bisschen an mir vorbei, hat auch nur 4 Folgen, ist eigentlich sehr schnell geguckt, geht aber gar nicht um, also dreht sich nicht um Black Panther, es geht vielmehr um eine Eliteeinheit von Wakanda-Kriegen, nämlich den War Dogs, die Vibranium-Artefakte von Feinden Wakandas überall aus der Welt zurückholen soll. Und jede Folge dreht sich um ein neues Thema. Es geht auch immer wieder in unterschiedliche, auf unterschiedliche Flecken dieser Welt, in unterschiedliche Zeiten auch. Also das spielt alles gar nicht in der Gegenwart.
Das klingt eigentlich ganz interessant.
Auf jeden Fall. Ist ja halt auch dieser sehr besondere handgemalte Stil, den ich persönlich auch mag. Also er erinnert mich so ein bisschen, also wirklich so ein Mühe an Arcane, muss ich sagen.
Okay.
Muss aber auch dazu sagen, die Serie kommt bisher nur so lala an. Also sie hat jetzt nicht die besten Reviews erhalten.
Weil die Leute denken, dass da Eis drin vorkommt.
Ja. Genau, und das ist gar nicht so.
Ja,
aber die startet halt aktuell auf Disney Plus für alle Marvel-Fans. Also Ren zum Beispiel meinte von Serienflash, unser lieber Kollege, dass das auch so ein bisschen so wirkt, als hätte Marvel so dieses Projekt irgendwie am Bein gehabt und wollte das jetzt so schnell wie möglich einfach abhandeln und irgendwie zu einem Ende bringen. Ja, und hat das dann auch nur 4 Folgen gekürzt und so.
Die wollen halt Avatar machen.
Ja, absolut.
Ich muss auch sagen, ich finde, das trifft mich immer noch. Und ich weiß, ihr habt mich davor gewarnt. Das war so eine Sache vor vielen Jahren, wo ich mich sehr drauf gefreut habe.
Was denn?
Die nicht erfüllt wurde. Und zwar in Eternals, dass man Babylon sieht. Da habe ich mich so drauf gefreut. Da muss ich immer noch dran denken. Tja. Da muss ich jetzt heute immer noch dran denken, dass man Babylon endlich mal auf der großen Leinwand sieht. Dann ist es halt innerhalb von einer Minute abgehandelt.
Ja. Vor allem ist es so CGI-Slop und so völlig egal.
Ja,
in einem gefühlt 4-stündigen
Film. Ich will einen Babylon-Film.
So. Ja. Babylon Berlin, die Serie.
Wie steht's denn aktuell mit Stans? Es kommt ein Dokumentarfilm raus über Eminem und sein Leben, aber auch über Fankultur und über Stalking mit seltenem Archivmaterial, mit Interviews und einem anscheinend sehr langen Gespräch mit Eminem. Heißt Stans. Werdet ihr euch das angucken?
Klingt interessant, aber.
Bist du Eminem-Fan?
Ich definiere Fan. Ich mag viele von seinen Sachen. Ich bin mit 8 Mile aufgewachsen im Film. Ich finde ihn großartig. Mhm. So die letzten Jahre habe ich gar nichts mehr so viel von ihm mitbekommen.
Ja.
Aber hat mich jetzt auch nicht so.
Ist also kein Stan.
Nö.
Ist mehr so ein Clarence.
Ja. Ich bin Jonas.
Du
kennst mich von früher.
Weißt du nicht, was ich mit Clarence meine?
Nein.
Bist du vielleicht doch kein 8 Mile Fan?
Oh!
And Clarence's parents have a real good marriage.
Ach so.
Das ist Clarence, heißt die Figur von Anthony Mackie. Besuchst du Stans gucken?
Vielleicht mal. Also, solche Dokus sind ja ganz oft interessant. Ja. Auch wenn man jetzt nicht so tief drin ist. Also.
Absolut.
Das klang so mega nicht überzeugt.
Nee, also so, ich glaube, wenn es dir so beim Durchseppen so da steht, würde ich sagen, ja, schon interessant, glaube ich.
Wann seppst du mal durch?
Also durch Streaming.
Schaust du noch Fernsehen?
Fernsehen gucke ich nicht, aber durch Streaming so mal gucken, was gerade ist. Und wird wahrscheinlich auch sehr populär dann hingestellt. Aber erstmal will ich Weapons gucken, deswegen.
Ja. Ich bin aber auch, alle Musikdokumentarfilme sind echt nicht so meins. Es gibt ein Gefühl zu jedem.
Hast du It Might Get Loud gesehen?
Bitte?
It Might Get Loud?
Nee.
Oh,
großartig.
Die ist toll.
Ist mit Jack White, The Edge und Jimmy Page.
Okay.
Die treffen sich und reden einfach übers Gitarrespielen.
Genau.
Und jammen dann ein bisschen.
Die haben ja so alle komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Und The Edge, der so super viel technisch macht, mit ganz vielen Maschinen und
also Verstärkern. Eigentlich spiele ich nur das.
Ja, genau. dann Jack White, der am Anfang eine Gitarre baut, der haut einfach in so ein Stück Holz und Nagel rein, macht so einen Tonabnehmer, wickelt dann Draht drum und spielt das drauf rum.
Geil. Ja, und bis er blutet, siehst du so ein
White
Stripes.
Und halt so Jimmy Page.
Jimmy Page, einfach Gott. Und dann jammen die halt auch zusammen. Also der Film, ich habe den damals im Kino gesehen, das hat eigentlich so eine inspirierende Doku, finde ich. So, du hast dann auch Bock, wieder irgendwas zu machen.
Es war aber halt auch nicht so Biopic-mäßig.
Nee, es ist eher so, was ist, wenn die drei sich treffen mit unterschiedlichen Stilen, unterschiedlichen Generationen, ne? Also Jimmy Page ja eher so 60er, 70er, dann U2 kannst du ja schon 80er sagen, 90er und dann Jack White. 2000er,
ja. Von wann ist der Film? It Might Get Loud?
2000 noch aus?
So um 2010 rum, würde ich sagen.
Krass, ich höre gerade zum ersten Mal von diesem Film. Ich habe den noch nie gehört.
Und ich finde auch, der Titel ist ziemlich cool.
Ja, auf jeden Fall. It Might Get Loud ist ein geiler Titel. Und ist das wirklich nur dieses Gespräch? Oder?
Nee, du siehst sie halt so
so ein bisschen vorgestellt.
Jeweils. Genau, jeweils in ihrer Gegend quasi. Krass.
Jetzt will ich den gucken.
Das sind dann drei Männer, die miteinander Gitarre spielen.
2008.
Ja, warum auch nicht. Genau, von drei Männern kommen wir zu drei oder vier Frauen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es kommt nämlich ebenfalls eine Fortsetzung zu einem Kultfilm von 2003 raus. Diese Woche in den Kinos, Freakier Friday. Wir sind im Komparativ angekommen. Das Adjektiv Freaky, einmal gesteigert. Vielleicht kommt bald auch Freakiest Friday raus, wer weiß. Ja, Freaky Friday war in unserer Zeit, 2003, ein riesiger Erfolg. Der Film mit Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan. Das war in der Zeit, als Lindsay Lohan noch ein Riesenfan war.
Ich, noch ein Riesending, ja. Ich liebe diesen Film.
Ich auch.
Ich finde echt toll.
Ich auch. Ich mag den auch.
Obwohl es ja eigentlich so eine. Ist ja nicht der erste Film, der so ein Körpertauschding macht, ne?
Ja. Nee, gar nicht.
Aber es ist trotzdem wahr.
Der hat halt so eine Leichtigkeit.
Der hat so einen Nerv getroffen.
Ich habe den, glaube ich, auch 3-4 Mal oder so gesehen. Ich hatte den damals auf so einer gebrannten CD, bin ich ganz offen. weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Aber das ist jetzt halt auch 20 Jahre her.
Ja. Kennst du noch diese Werbung, wo der Vater im Knast sitzt?
Ja.
Bald stehen wir vor dem Knast und du sitzt da drin und wir singen Happy Birthday.
Happy Birthday! Also, es
Jonas, ist, wann kommt Alpha im Gefängnis raus?
Es tut mir auf jeden Fall leid. genau. Es war auf jeden Fall ein Film, in dem Teenagerin mit Mutter den Körper tauscht. Und ich habe ein paar Funfacts zu dem Film rausgesucht. Ja. Wusstet ihr, dass die Rolle von Lindsay Lohan ursprünglich Kelly Osbourne angeboten wurde?
Nein.
Tja.
Das wusste ich auch nicht.
Crazy.
An dieser Stelle, Rest in Peace, Ozzy.
Das ist auch, ich war jetzt auf einigen Konzerten in letzter Zeit. Ne? Ich war ja auf zwei Festivals.
Ja.
Und ganz oft hatten Bands so ein Tribute zu Ozzy Osbourne. Das war richtig geil, richtig schön.
Ich bin so froh, dass wir Black Sabbath noch gesehen haben. Ja. In der Originalbesetzung.
Ja, vor 10 Jahren oder so auf einer der Endtouren.
2016?
Ja, das sind 10 Jahre fast.
Scheiße. Ja. Noch ein Fun Fact: Jamie Lee Curtis hat mal gesagt, es sei der spaßigste Dreh ihres Lebens gewesen.
So, das wirkt aber auch so.
noch ein Fun Fact: Der Film basiert auf einem Kinderbuch aus den 70ern. Das wusste ich auch nicht.
Oh.
Und noch ein Fun Fact: Es gab zuvor schon mal einen Disney-TV-Film zu dem Stoff und eine Verfilmung von dem Buch. Es geht ja viel um Selbstwahrnehmung, um Reflexion, aber auch irgendwie um weibliches Zusammenhalten und so weiter. All das aber verpackt in dieser leichten Komödie. Und jetzt, ne, dieser Film kommt ja über 20 Jahre später, jetzt ist Lindsay Lohan selber Mutter. Und jetzt gibt es halt einen weiteren Körpertausch.
Also, ach, es ist crazy, cool. Ich habe noch gar nichts von dem Film gehört.
Auch wieder mit Jamie Lee Curtis. Und ich habe mir gestern sagen lassen von Thomas, von Brodys Filmkritiken, dass es nicht nur drei ist, also Oma, Mutter und Tochter, sondern dass es sogar irgendwie zwei Töchter gibt und dass es ein Vierer-Körpertausch ist, wenn ich das richtig verstehe. Okay. Das heißt, du warst doch gestern dabei bei diesem Gespräch, als wir das geführt haben.
Jonas,
oder spielst du das gerade, dass du überrascht bist?
Hä, was?
Ich hab, gestern
Abend war ich zoned out.
Du warst komplett zoned out.
Ja. Ich war noch in Weapons.
Ja, ich hab Freaky Friday leider nicht sehen können. Ich war halt wirklich selber in privat in Berlin, als die Presseverführung lief.
Ja. Aber was würdest du machen, wenn du jetzt morgen aufwachst und du bist in Jonas Körper?
In Jonas Körper.
Du wachst als Jonas Ressel auf.
Ich würde meine, also Alpers Fingernägel kauen.
Ja. Okay.
Ich würde sofort
hinsprinten und
hinsprinten.
Oh Gott.
Ja, egal was ich gerade mache, einfach anfangen zu kauen.
Aber ich würde dann auch in deinem Körper.
Ja. Du würdest aufwachen, während du.
Ich muss das mal abbrechen. Das ist das Widerlichste einfach.
Nee, stell dir mal den Albtraum für Jonas vor. Jonas wacht auf, macht die Augen auf und sieht sich quasi selber an Fingernagen, die nicht seine sind.
Ach, geil.
Absoluter
Nightmare-Fuel. Genauso fühlt sich Weapons an. Ach, krass.
Ja. Wie ein gekauter Fingernagel, der nicht dir ist.
Glaubt ihr dann, dass, wenn Freakiest Friday rauskommt, dass du die ganze Menschheit den Körper tauscht?
Oh, das wäre so geil. Boah. Das ist so das
und Human jeder rutscht ein.
Ja, nee, und dass du quasi, du tauschst den Körper mit der Person, die am weitesten von dir entfernt ist.
Stell dir mal das vor, ist, Human Centipede 4 wäre noch mehr Leute, die im Centipede sind, aber die haben auch noch einen Körpertausch. Das heißt, sie sind auch noch nicht mal in ihren eigenen Körper.
Und die switchen also, dann so alle paar Sekunden wieder zurück, so vorne, hinten,
genau.
Vorne,
hinten. Die gute alte Frage, wo möchtest du sein?
Ja.
Und dann kommt Human Centipede, the Ultimate Centipede, Teil 6, und da wird die ganze Menschheit.
Die ganze Menschheit ist ein.
Das ist übrigens gar keine Frage. Also, es ist ja klar, was die beste Position ist. Ja, natürlich.
Aber ich glaube, du switchst das, ne? Oh, Scheiße, in the middle.
Ja.
Scheiße in the middle.
Scheiße in the middle. Das ist der deutsche Titel von Human Centipede.
Ja. Ja.
Okay, cool.
Ja, folgt uns gerne auf Spotify und gebt uns bitte auch nach diesem Talk eine gute Bewertung auf allen Plattformen.
Jetzt erst recht.
Jetzt erst recht.
Fünf Nägel
ich für muss CSB. Duschen gehen und das von mir abwaschen. Ja, bis zum nächsten Mal.
Disgusting.
Ciao. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion: Jonas Resse, Marius Stolz, Xenia Popescu, Lennart Schmitz, Alperka Turfan. Aufnahme, Kamera und Schnitt: Rosa Husemann, Patrick Hochnadel. Grafik und Design: David van Steppold. Jingle: Rahim Erbil. Setbau und Design: Rüdiger Gai, Benedikt Lange. Stimme im Intro und Trenner: Engelbert von Nordhausen und Patrick Roach.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
So, Freunde, jetzt mal kurz alle zusammenreißen. Ich habe hier einen Podcast. Brauche ein Logo, alles drum und dran. Hat jemand schon mal einen Vorschlag für einen Anstrich?
Rot. Ja, du musst gleichzeitig.
Ja, kannst du nicht 3, 2, 1 sagen?
Arschlöcher, wirklich.
Ich dachte sofort. Das klappt ja mega. Warte, sagst du 3, 2, 1?
Ich sag jetzt 3, 2, 1.
Okay.
Tom, bei dir passt auch alles?
Oberbeleuchter, BeleuchterInnen drumherum, alle über Funk.
Ach, das läuft über Funk. Können wir ja schon mal mit dem Trailer starten, wa? Na gut. 3, 2, 1. Moin, mein Name ist...
Entschuldigung, können wir noch mal kurz das Licht? Das scheiße hier gerade.
Hä, wofür brauchen wir jetzt Licht? Ist doch nur ein Audio-Trailer. Egal. Mein Name ist Henk und in meinem Videopodcast Henkes Corner bekommt ihr spannende Geschichten mit unterschiedlichen bekannten Gesichtern aus der Internet-Popkultur.
Also, guck mal, das finde ich jetzt ein bisschen respektlos.
Und dich geht's doch gar nicht. Warte mal.
Ja, ja, aber das Tobi, das ist mein Freund, ja, warum lasst ihr jetzt bei ihm?
Er ist auch unser Freund.
Ich lache mit ihm. Ob YouTuber, TikToker, Streamer oder Musiker.
Sie haben sich dann angefangen, so ein bisschen Sorgen zu machen, als es dann halt echt viel Geld wurde und ob das halt alles so legal ist und ob das alles so in Ordnung ist.
Bei diesem Podcast ist alles und für jeden etwas dabei. Jeden Mittwoch neu auf allen Podcast-Plattformen und in den ARD-ZDF-Mediatheken.
Ich glaube, ich hab da, glaube ich, Schulden oder so.
Nein! Und lade dich ein! Ich halte euch den Campingstuhl frei und freue mich auf euch. Bis bald in der Corner.
Das war ein Podcast von Funk.